Wir beginnen unseren Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Als Lesung hören wir heute auf 2. Korinther 3, die Verse 7 bis 18. Ich lese aus der Schlachter 2000. Hier geht es um die Herrlichkeit des neuen Bundes, der Dienst der Gerechtigkeit. Wenn aber der Dienst des Todes durch in Stein gegrabene Buchstaben von solcher Herrlichkeit war, dass die Kinder Israels nicht in das Angesicht Moses schauen konnten, wegen der Herrlichkeit seines Antlitzes, die doch vergänglich war, wie sollte dann nicht der Dienst des Geistes von weit größerer Herrlichkeit sein? Denn wenn der Dienst der Verdammnis Herrlichkeit hatte, wie viel mehr wird der Dienst der Gerechtigkeit von Herrlichkeit überfließen? Ja, selbst das, was herrlich gemacht war, ist nicht herrlich im Vergleich zu diesem, das eine so überschwängliche Herrlichkeit hat. Denn wenn das, was weggetan wird, mit Herrlichkeit kam, wie viel mehr wird das, was bleibt, in Herrlichkeit bestehen? Da wir nun eine solche Hoffnung haben, so treten wir mit großer Freimütigkeit auf und nicht wie Mose, der eine Decke auf sein Angesicht legte, damit die Kinder Israels nicht auf das Ende dessen sehen, was weggetan werden sollte. Aber ihre Gedanken wurden verstockt, denn bis zum heutigen Tag bleibt beim Lesen des Alten Testamentes diese Decke unaufgedeckt, die in Christus weggetan wird. Doch bis zum heutigen Tag liegt die Decke auf ihrem Herzen, so oft Mose gelesen wird. Sobald es sich aber zum Herrn bekehrt, wird die Decke weggenommen. Der Herr aber ist der Geist, und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Ich wiederhole, der Herr aber ist der Geist, und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Ihr dürft euch zum Gebet erheben. Danke, Herr Jesus, dass wir mehr durch dich und durch die Annahme deines Opfers am Kreuz, ja, zur Freiheit berufen sind. Ja, wir uns nicht mehr unterjochen müssen und wir, ja, in dir alles haben dürfen. Danke für deinen Geist, mit dem du uns, ja, durch die Wiedergeburt erfüllt hast, der uns leitet, tröstet, ja, und auch im Glauben stärkt. Lehre uns, Vater, ja, dass wir uns so demütigen, dass wir genau hören, was du uns durch deinen Geist, ja, sagen möchtest. Ja, denn wie oft entstehen Irrlehren, Sünden oder unbiblische, ja, Lebensweisen, weil wir nicht hören und meinen, es besser zu wissen. Ja, so bitte ich dich, leite uns durch deine Wahrheit. Auch bitte ich dich, schenke Weisheit, Gemeinschaft, dass Christen nicht alleine bleiben müssen, ja, um durch Geschwister aufgebaut, ermahnt und gestärkt werden. Ich lege dir noch alle unsere verfolgten Geschwister hin, ja, dass du ihnen Kraft schenkst, Mut, Standhaftigkeit. Ja, möge gerade jetzt in der islamischen Welt, wo jetzt das Fasten begonnen hat, ja, dass da wissen wir, dass da der Druck auf Christen und vor allem aber auch auf Konvertiten stark ansteigt. Und bitte dich, dass du da wirklich mitten unter ihnen bist, dass du sie durchträgst durch diese schwere Zeit. Ich lege dir noch die Predigt von unserem Bruder Georg Walter hin. Ja, und bitte dich, dass du jetzt unsere Herzen für dein Wort öffnest und auch vorbereitest und du uns, ja, durch dich, durch dein Wort auch verändern möchtest und wir es aber auch annehmen. Und wir danken dir für diesen Gottesdienst, geben dir die Ehre und den Lob. Und ja, dir sei Lob und Dank. Amen.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Wir wollen heute miteinander Galater 5, 1 bis 18 betrachten. Ich setze meine Predigtreihe im Galaterbrief fort und ich darf jetzt schon ankündigen, die nächste Predigt wird dann die Abschlusspredigt zu der Predigtreihe sein. Nicht, dass ihr denkt, der Bruder Walter, der predigt immer nur aus dem Galaterbrief. Nein, das ist mitnichten der Fall. Also heute Morgen Galater 5, 1 bis 18, unser Thema: Steht nun fest in der Freiheit. So steht nun fest in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat. Und lasst euch nicht wieder in ein Joch der Knechtschaft spannen. Siehe, ich, Paulus, sage euch, wenn ihr euch beschneiden lasst, wird euch Christus nichts nützen. Ich bezeuge nochmals jedem Menschen, der sich beschneiden lässt, dass er verpflichtet ist, das ganze Gesetz zu halten. Ihr seid losgetrennt von Christus, die ihr durchs Gesetz gerecht werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Wir aber erwarten im Geist aus Glauben die Hoffnung der Gerechtigkeit. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe wirksam ist. Ihr lieft gut. Wer hat euch aufgehalten, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht? Die Überredung kommt nicht von dem, der euch berufen hat. Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Ich traue euch zu in dem Herrn, dass ihr nicht anders gesinnt sein werdet. Wer aber euch verwirrt, der wird das Urteil tragen, wer er auch sei. Ich aber, ihr Brüder, wenn ich noch die Beschneidung verkündigte, warum würde ich dann noch verfolgt? Dann hätte das Ärgernis des Kreuzes aufgehört. O, dass sie euch abgeschnitten würden, die euch verwirren. Denn ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder, nur macht die Freiheit nicht zu einem Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Denn das ganze Gesetz wird in einem Wort erfüllt, in dem: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn ihr einander aber beißt und fresst, so habt Acht, dass ihr nicht voneinander aufgezehrt werdet. Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch, und diese widerstreben einander, so dass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Der Reformator Martin Luther nannte ja den Galaterbrief liebevoll meine Käthe. War ja der Name seiner geliebten Frau. Und für Martin Luther war dieser Galaterbrief der Brief der Freiheit. Aber Freiheit für Martin Luther war nicht die Freiheit zum Sündigen, sondern die Freiheit bestand darin, Christus und einander in der Liebe zu dienen. Das Evangelium der Gnade und das Gesetz recht zu teilen, recht zu unterscheiden, das war auch für Luther eine Lebensaufgabe. In seinen Tischreden gibt es ein ganzes Kapitel über Gesetz und Evangelium, oder man könnte es auch überschreiben, Gesetz und Gnade. Die Tischreden, die wurden ja nicht von Luther selbst niedergeschrieben, sondern es handelt sich um eine Sammlung von mündlichen Aussprüchen Luthers, während er zu Tisch war. Bei ihm zu Hause, da waren ja immer viele Leute eingeladen, Studenten, Mitstreiter an der Reformation, auch andere Geschwister. Und dann kam es so zu Gesprächen während dem Essen. Und einige dieser Aussprüche, die wurden dann in den Tischreden zusammengefasst. Und da sagt Luther über das Gesetz Folgendes: Moses ist aller Henker Meister, denn er greift das Gewissen mit der Schärfe hart an, schreckt es, martert es und tut solches auf Gottes Befehl. Das Gesetz ist ein rechter Labyrinthus, das die Gewissen nur verirret und verstrickt, das zur Seligkeit nicht führet, sondern zieht und schleppet der Hölle zu. Oh, das sind schon sehr starke Worte. Doch dann sagt Luther auch: Jedermann, der Verstand und Ehrbarkeit lieb hat, lobt und liebt das Gesetz, darum, dass es feine, gute Lehre gibt, wie man sich verhalten soll. Also auf der einen Seite lobt Luther das Gesetz und auf der anderen Seite beschreibt er es als etwas, das uns zur Hölle hinführet. Ist das ein Widerspruch? Aber hören wir, was Luther im nächsten Satz sagt. Aber so lang haben wir das Gesetz lieb, bis es auch an uns kömmet. Denn wenn wir es tun sollen, so werden wir im Feind. Also Luther wusste eines, das Gesetz ist gut und gerecht und heilig. Aber wenn wir es halten sollen, dann können wir es nicht. Wir vermögen es nicht, das Gesetz zu halten. Sagt nicht der Apostel Paulus genau das Gleiche im Römerbrief? Römer 7, Vers 12, so ist nun das Gesetz heilig und das Gebot ist heilig und gerecht und gut. Aber hören wir auf den nächsten Vers, Vers 13 bis 14. Hat nun das Gute mir den Tod gebracht? Das sei ferne, sondern die Sünde hat, damit sie als Sünde offenbar werde, durch das Gute meinen Tod bewirkt, damit die Sünde überaus sündig würde durch das Gebot. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist, ich aber bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Das Gesetz ist also feine, gute Lehre, wie Martin Luther es sagt. Das Gesetz ist heilig, gerecht und gut, wie Paulus es sagt. Aber, ihr Lieben, wir können es nicht halten. Und darum schreibt Paulus in seinen Briefen, wir sind nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Römer 6, 14. Wir sind dem Gesetz getötet worden durch den Leib des Christus. Römer 7, 4. Nun bin ich aber auch durch das Gesetz, dem Gesetz gestorben, um für Gott zu leben. Galater 2, 19. Wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Galater 5, Vers 18. Wir wissen aber, dass einem Gerechten kein Gesetz auferlegt ist, sondern Gesetzlosen. 1. Timotheus 1, Vers 8. Also ihr Lieben, wie wunderbar, wir sind nicht unter dem Gesetz, wir sind dem Gesetz gestorben, denn wir können es nicht halten. Aber dann sagt Jesus in Matthäus 5, Vers 17, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Ist das nicht ein Widerspruch? Da sagt der Apostel Paulus, wir sind nicht unter dem Gesetz, wir sind dem Gesetz gestorben, aber Jesus sagt, dass er nicht gekommen ist, das Gesetz aufzulösen. Luthers Verstand kämpfte mit dieser Frage, Gesetz und Gnade, Gesetz und Evangelium. Und dann sagt er einmal auch in den Tischreden, also soll und muss allein Gott der heiligste Meister und Lehrer sein. Hört ihr? Selbst der große Reformator Martin Luther, selbst der Doktor der Theologie hatte mit dieser Frage Gesetz und Evangelium, Gesetz und Gnade zu kämpfen. Und wie weise war doch Luthers Rat, also soll und muss allein Gott der heiligste Meister und Lehrer sein. Und das, ihr Lieben, wollen wir heute Morgen machen. Wir wollen auf die Stimme des Geistes hören, wir wollen auf die Stimme des Wortes Gottes hören, das uns tiefer in die Wahrheiten über Gesetz und Gnade hineinführt. Der Heilige Geist, er ist es, der uns in alle Wahrheit leitet. Nun, dieser Widerspruch löst sich auf, wenn wir eines bedenken. Das Gesetz als ein Mittel, um das Heil zu erlangen, das Gesetz als ein Weg, um Gerechtigkeit vor Gott zu erlangen, wird von der Schrift gründlich verworfen. Da wird mir wohl niemand widersprechen. Heilsaneignung kann niemals, niemals durch das mosaische Gesetz, durch das Tun der mosaischen Gebote erlangt werden. Das Gesetz hingegen als ein heiliger Maßstab und als eine heilige Forderung des heiligen Gottes an den Menschen ist universell gültig. Und nur der Gerechte, der Gerechtgemachte durch Glauben, der Gerechtgemachte durch das Blut Jesu, kann vor den lebendigen Gott treten. Der Ungläubige kann nicht in die Gegenwart Gottes treten, außer um von Gott das Gericht zu empfangen. Und das sagt uns Paulus in Römer 8 in den Versen 3 bis 4. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch kraftlos war, das tat Gott, indem er seinen Sohn sandte in der gleichen Gestalt wie das Fleisch der Sünde und um der Sünde willen und die Sünde im Fleisch verurteilte, damit die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllt würde, die wir nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Also was kein Mensch tun kann, nämlich das Gesetz zu halten oder zu erfüllen, das tat Gott, indem er seinen Sohn auf diese Erde sandte, der das ganze Gesetz bis auf das letzte i-Tüpfelchen gehalten hat, damit die, die an ihn glauben, vor Gott treten können und wissen dürfen, dass das Gesetz in uns bis auf das letzte i-Tüpfelchen erfüllt wurde. Nicht durch uns, sondern durch unseren Heiland, den wir im Glauben angenommen haben. Für den Ungläubigen gilt, sie können nicht vor Gott treten, denn die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit haben sie nicht erfüllt. Selbst Mutter Teresa mit all ihren guten Taten wird vor Gott nicht gerecht werden durch ihre Taten. Sie mag unendlich viel Gutes getan haben aus menschlicher Perspektive, aber soweit ich ihr Leben beurteilen kann, war sie kein Gotteskind, denn sie sagte bis zum Schluss, dass alle Religionen zu Gott führen. Und wenn wir das unterscheiden, ihr Lieben, der Weg zum Heil, der Weg zur Gerechtigkeit, das Gesetz als ein Weg zum Heil, zur Gerechtigkeit, und das Gesetz als die universelle Forderung eines heiligen Gottes an alle Menschen dieser Erde, dann lösen sich die Widersprüche auf. Das Gesetz als ein Weg zum Heil ist null und nichtig, aber das Gesetz als ein universelles Gesetz, das Gott an alle Menschen anlegt, das hat, wie Jesus es gesagt hat, das wurde nicht aufgelöst. Ja, jemand sagte mal, wir brauchen das Gesetz, damit es uns von der Sünde überführt. Also hört einmal, ihr Lieben, da bist du ja ein ganz armseliger Christ, wenn du dir ständig das Gesetz vor Augen halten musst und dann schauen musst, ja, an dem Punkt bin ich noch nicht vollkommen und da habe ich noch einen Fehler gemacht und das habe ich noch nicht erfüllt. Ich sage euch mal eines, als Gotteskinder, als solche, die in der Freiheit der Kinder Gottes leben, haben wir etwas viel Besseres. Wir haben den Heiligen Geist, der uns von aller Sünde überführt. Und wenn der Heilige Geist einmal das mosaische Gebot nimmt oder die 10 Gebote, um dich zu überführen, dann kann er das wohl tun. Ja, wenn du mal wieder gelogen hast und er zeigt dir die 10 Gebote, du sollst nicht lügen. Oder wenn du mal wieder gestohlen hast und dann kann der Heilige Geist dir das zeigen durch die 10 Gebote. Aber ich sag dir mal eines, der Heilige Geist kann dich auch von Sünden überführen, die findest du noch nicht einmal im mosaischen Gebot. Weil er dein Herz kennt und weil er selber Gott ist, wie Gott der Vater und Gott der Sohn. Paulus hatte im vorausgehenden Kapitel 4 Hagar und Sarah als ein Schattenbild auf Gesetz und Gnade vor Augen gestellt. Das war der Inhalt meiner letzten Predigt. Hagar steht für den Wandel im Fleisch, das sich selbst erlösen will. Selbstgerechtigkeit, Selbsterlösung. Sarah steht für den Wandel im Geist, der sich von der Gnade getragen weiß. Hagar steht für die Gerechtigkeit aus den eigenen Werken. Sarah steht für die Gerechtigkeit aus Glauben und aus Gnade. Hagar steht für Gesetzlichkeit. Sarah steht für die Gnade. Hagar steht für die Knechtschaft und Sarah steht für die Freiheit. Und nun greift der Apostel Paulus das Thema der Freiheit in seinem Galaterbrief auf. Vers 1. So steht nun fest in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat, und lasst euch nicht wieder in ein Joch der Knechtschaft spannen. So steht nun fest. Man könnte das auch übersetzen mit so: bleibe unerschütterlich in der Freiheit, die du in Christus und durch den Geist und in der Gnade empfangen hast. Und zugleich bringt Paulus diesem positiven Gebot, also das, was du tun sollst, festzustehen, unerschütterlich in der Gnade, in der Freiheit der Kinder Gottes zu stehen, fügt er gleich ein Gebot an, was wir nicht tun sollen, nämlich: lasst euch nicht wieder in ein Joch der Knechtschaft spannen. Und das, ihr Lieben, das ist der Glaubenskampf, der uns verordnet ist. Wenn wir für die Freiheit, für die Gnade kämpfen, dann kämpfen wir auf der einen Seite für die Freiheit, die wir haben als Kinder Gottes, aber auf der anderen Seite kämpfen wir auch gegen das Joch der Sklaverei und gegen die Gesetzlichkeit. Und das war ja im Bilde schon bei Hagar und Sarah so. Friedliche Koexistenz unmöglich. Und darum sagte ja Gott zu Abraham: schicke die Magd und ihren Sohn weg. Er sollte Hagar und Ismael wegschicken, weil das ist das Gesetz. Aber Isaak, er steht für die Freiheit der Kinder Gottes, für die Gnade und den Glauben. Und das ist nicht kompatibel. Es bleibt dieser Kampf des Glaubens um die Wahrheit, wie die Verse 2 bis 4 uns nochmal vor Augen stellen. Siehe, ich, Paulus, sage euch, wenn ihr euch beschneiden lasst, wird euch Christus nichts nützen. Ich bezeuge nochmals jedem Menschen, der sich beschneiden lässt, dass er verpflichtet ist, das ganze Gesetz zu halten. Ihr seid losgetrennt von Christus, die ihr durchs Gesetz gerecht werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Noch einmal zeigt hier Paulus ganz klar das, was er in den Kapiteln 3 und 4 den Galatern vor Augen gestellt hat. Gesetz und Gnade sind unvereinbar. Und wer einmal damit beginnt, den Gesetzesweg einzuschlagen, die Werkgerechtigkeit zu erstreben, der muss, so sagt der Apostel Paulus, das ganze Gesetz halten. Und für den Menschen gelten 4 Dinge. Erstens: Christus und sein Werk am Kreuz wird ihm nichts nützen. Zweitens, er muss das ganze Gesetz halten. Drittens, er ist losgetrennt von Christus. Und viertens, er ist aus der Gnade gefallen. Zu Punkt 1. Christus wird den Galatern nichts nützen. Was meint Paulus damit? Die Zeitform ist in der Zukunft, das heißt, Paulus will den Galatern sagen: wenn ihr jetzt beginnt, heute das Gesetz zu halten, wenn ihr heute beginnt, euch beschneiden zu lassen, dann wird euch morgen und übermorgen und in der Zukunft Christus nicht von Nutzen sein. Warum schreibt eigentlich Paulus nicht: wenn ihr euch heute beschneiden lasst, dann wird euch die Beschneidung nichts nutzen? Weil Paulus die Galater ihren Blick wieder auf Jesus lenken will. Und dann darum sagt er ihnen: hört einmal, wenn ihr anfangt, den Weg des Gesetzes zu gehen, wird euch Christus nichts nützen. Augenblicklich spricht er von Jesus Christus, dem Heiland, um sie wieder zurückzuführen zu Jesus Christus und zu der Gnade. Er will ihnen die Alternative aufzeigen. Christus wird ihnen nichts nützen. Das griechische Wort bedeutet ja auch so viel wie Profit oder Zugewinn erbringen. Also hier im geistlichen Sinne. Mit anderen Worten, Paulus sagt den Galatern: wenn ihr beginnt, das Gesetz halten zu wollen, dann werdet ihr keinen geistlichen Zugewinn haben. Also stellt euch einmal vor, wir würden im Winter unsere Gärten gießen und bewässern. Das ist eine völlig nutzlose Arbeit, denn in dieser Zeit wächst nichts und wir würden keinen Profit oder Nutzen davon haben. Und nicht anders ist es, wenn wir beginnen, aus den Werken des Gesetzes gerecht werden zu wollen vor dem lebendigen Gott. Es wird uns nichts nützen. Den Garten bewässern wir im Frühjahr und im Sommer, wenn die Saat ausgesät ist. Zweitens, die Galater müssen das ganze Gesetz halten. Und hier will uns Paulus zeigen, es ist das große Entweder-Oder des Evangeliums. Entweder Gesetz oder Gnade. Und wenn du einmal beginnst, das Gesetz zu halten, dann fällst du auf einen anderen Weg zurück, der dich nicht ans Ziel bringen wird. Aber drittens, und das ist doch ernsthafter, die Galater werden von Christus losgetrennt sein. Losgetrennt sein von Christus. Das ist ein ganz starker Ausdruck im Griechischen. Katargeo bedeutet völlig funktionsunfähig machen, inaktiv machen, zunichte machen oder wirkungslos machen. Die Galater, die den Gesetzesweg einschlagen, sind in ihrer Beziehung zu Christus völlig wirkungslos. Das Wort vom Kreuz kann nicht mehr wirken. Die Gnade kann nicht mehr wirken. Die Kraft des Geistes kann nicht mehr wirken. Gott kann nicht mehr wirken in ihrem Leben. Sie sind von Christus losgetrennt, inaktiv. Sie sind aus der Sphäre des Christus herausgenommen. Die Gnade kann ihr Werk in ihrem Leben nicht tun. Und dann fährt Paulus fort, vierter Punkt, die Galater sind aus der Gnade gefallen. Dieses Wort aus der Gnade fallen, da könnte man auch übersetzen mit vom Weg abkommen. Es wurde übrigens auch in der Schiffssprache verwendet, vom Kurs abkommen. Und was uns Paulus hier sagt, ist doch Folgendes. Wenn wir auf dem rechten Kurs sind mit Jesus Christus, auf dem Gnadenweg, auf dem Weg in den Himmel und wir kommen vom Kurs ab, ihr Lieben, wo landen wir am Ende? Wenn wir immer weiter vom Kurs abkommen, bestimmt nicht am Ziel. Vom Kurs abkommen. Und Paulus ist hier sehr direkt, er sagt nicht, ihr lieben Galater, wenn ihr nun beginnt, durch das Gesetz gerecht werden zu wollen, wenn ihr beginnt, das Gesetz zu halten, dann steht ihr in der Gefahr, vom Weg abzukommen. Nein, nein, Paulus formuliert es ganz klar und deutlich. Wenn ihr beginnt, das Gesetz zu halten, dann seid ihr bereits vom Weg abgekommen, dann seid ihr bereits aus der Gnade gefallen. Es ist das große Entweder-Oder der Heiligen Schrift. Vers 5 bis 9. Wir aber erwarten im Geist aus Glauben die Hoffnung der Gerechtigkeit, denn in Christus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe wirksam ist. Ihr lieft gut. Wer hat euch aufgehalten, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht? Die Überredung kommt nicht von dem, der euch berufen hat. Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Wenn wir in den Galaterbrief schauen, dann sehen wir, dass Paulus hier zum zweiten Mal die Frage nach der Wahrheit aufwirft. Das erste Mal war es in Galater 3, Vers 1. O ihr unverständigen Galater, wer hat euch bezaubert, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht? Und ihr Lieben, das sollten wir nie vergessen, dass ein Weg, den wir einschlagen, auch immer mit der Wahrheit Gottes zu tun hat. Dass sie nun plötzlich auf einen anderen Weg gekommen sind, auf den Weg des Gesetzes, das hat etwas mit Gehorsam gegenüber der Wahrheit Gottes zu tun. Und die Wahrheit Gottes ist in unserem heiligen Gotteswort niedergeschrieben. Es geht hier also nicht um zweitrangige Lehrfragen, um Dinge, die man stehen lassen kann, um Lehrauffassungen, die vielleicht in der Bibel auch gar nicht eindeutig abzuleiten sind, sondern hier geht es um das Entweder-Oder, um Gesetz oder Gnade. Es geht um die Wahrheit oder die Lüge. Und Paulus wird noch einmal deutlich, die Überredung kommt nicht von dem, der euch berufen hat. Ja, wer hat denn die Galater berufen, ihr Lieben? Wer war es? Christus Jesus. Da hat Jesus Christus sie berufen auf den Weg der Gnade in die Freiheit der Kinder Gottes. Und nun kommen Menschen, judaistische Gesetzeslehrer mit ihren verstandesmäßigen, religiösen, wohl ausgefeilten Gedanken und führen sie weg von dem Weg der Gnade. Es geht nicht um Lehrnuancen, es geht hier um den Weg zum Leben. Vers 11. Ich aber, ihr Brüder, wenn ich noch die Beschneidung verkündigte, warum würde ich dann noch verfolgt? Dann hätte das Ärgernis des Kreuzes aufgehört. Paulus spricht von Verfolgung. Und erinnert uns das nicht an Galater 4, Vers 29? Doch gleich wie damals der gemäß dem Fleisch Geborene, das war Ismael, den gemäß dem Geist Geborenen, das war Isaak, verfolgte, so auch jetzt. Die Konfrontation zwischen Gesetz und Gnade ist auch immer eine Konfrontation zwischen Fleisch und Geist. Aber sie ist mehr, es geht um den Kern der Botschaft des Evangeliums, es geht um das Wort vom Kreuz, es geht um die Gnade, es geht um die Freiheit der Kinder Gottes. Ich kann mir die judaistischen Gesetzeslehrer gut vorstellen, wie die so in die Gemeinde gekommen sind. Ach, das kann doch nicht sein, ihr lieben Geschwister, dass du einfach nur glauben musst, dass alles Gnade ist, dass du einfach nur annehmen kannst, was Jesus am Kreuz für dich errungen hat. Die Erlösung, das kann doch nicht so einfach sein. Einfach zu glauben, nur in der Gnade zu leben, erfüllt vom Heiligen Geist, froh erlöst zu sein, vorwärts zu gehen in der Freude des Heiligen Geistes. Nein, nein, das kann doch nicht so einfach sein. Du musst noch dieses tun und jenes tun und schau doch mal, das ist ja auch Heilige Schrift, die Tora und was da Mose alles geschrieben hat, das können wir doch nicht alles einfach so über Bord werfen. Und irgendwie haben die Galater sich überreden lassen, aber sie sind nicht überredet worden von dem, der sie berufen hat, von Christus Jesus. Und darum ist es so wichtig, ihr Lieben, dass wir alle im Worte Gottes fest gegründet sind und dass wir auch in unserer Freiheit, die wir in Christus haben, fest und unerschütterlich stehen. Vers 12 bis 14. Oh, dass sie auch abgeschnitten würden, die euch verwirren. Denn ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder, nur macht die Freiheit nicht zu einem Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Denn das ganze Gesetz wird in einem Wort erfüllt, in dem du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst. Hier spielt der Apostel Paulus wahrscheinlich auf den Kybele-Kult an, ein heidnischer Kult, wo rituelle Selbstkastration als ein Akt der Hingabe an die Götter vollzogen wurde. Und Paulus nutzt ja ein Wortspiel und will den Galatern Folgendes sagen. Seht einmal, diese judaistischen Gesetzeslehrer, die kommen und sagen, ihr müsst euch beschneiden lassen, die sind im Grunde nicht besser wie die des Kybeles-Kultes. Ja, dann könnt ihr euch ja gleich selbst entmannen. Macht es doch so wie die Priester des Kybele-Kultes. Beschneidet euch nicht, sondern entmannt euch doch gleich. Und dann appelliert er wieder an sie, denn ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder. Er spricht sie als Brüder an. Er sieht sie noch nicht als Gegner an. Er sieht sie noch nicht als verloren an, sondern er sieht sie als Brüder, als Schwestern an, die von einer Lehre weggezogen worden sind. Ihr seid zur Freiheit in Christus berufen. Und für die Galater galt es nun, die Freiheit recht zu erkennen und sie auch recht in ihrem Leben anzuwenden. Und da fällt doch eines auf, der Apostel Paulus, er verbindet Freiheit mit Verantwortung. Ich sag's nochmal, der Apostel Paulus verbindet Freiheit mit Verantwortung. Freiheit, ihr Lieben, ist nicht Vorwand, sondern Verantwortung. Also da könnte ich jetzt vieles dazu sagen, aber ich fasse das mal so unter einem Satz zusammen, was Vorwand ist. Vorwand unter Geschwistern ist Folgendes: Ich tue, was ich will. Und dann kann man ja schön argumentieren, ich bin doch in der Freiheit, ich bin doch unter der Gnade, also kann ich doch tun, was ich will. Ihr Lieben, das ist Vorwand. Und das lehrt der Apostel Paulus gerade nicht. Er lehrt nicht Vorwand, sondern er lehrt, dass die Freiheit Verantwortung ist. Hör einmal, der Herr weist einem jeden von uns einen Platz im Leib Jesu zu. Willst du deine Berufung leben? Willst du dem Herrn Jesus dienen und nachfolgen? Wie willst du anderen dienen, wenn du dich von der Gemeinschaft der Heiligen zurückziehst? Das tun viele heute. Wie wollt ihr einander dienen durch die Liebe, wenn ihr die Gemeinschaft der Heiligen nicht pflegt? Solche Christen erinnern mich immer an den Knecht, der sein Talent nahm, das er vom Herrn empfangen hatte und es vergrub. Wir kennen die Geschichte, der Herr Jesus nennt ihn im Bilde ein fauler und böser Knecht. Jemand sagte mal zu mir, willst du mir den Glauben absprechen? Du, nein, ich will niemandem den Glauben absprechen, aber deine Treue im Dienst kann ich nicht sehen. Das ganze Gesetz, sagt der Apostel Paulus, wird in einem Wort erfüllt. Das ganze Gesetz wird in einem einzigen Wort erfüllt. Du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst. Ja, und wenn du den Nächsten liebst, dann wirst du ihn nicht belügen. Wenn du den Nächsten liebst, wirst du ihn nicht bestehlen. Wenn du den Nächsten liebst, dann wirst du nicht die Ehe brechen. Das ganze Gesetz ist in diesem einen Gebot zusammengefasst. Du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst. Aber ihr Lieben, wer macht uns fähig, so zu leben? Wer macht uns fähig, so zu leben? Unser Heiland, der Herr Jesus, als er sein Blut vergossen hat am Kreuz von Golgatha, hat er uns vom Fleisch erlöst. Und dann hat er uns den Heiligen Geist gegeben. Und in der Kraft des Geistes und in der Kraft der Erlösung können wir dieses eine Gebot erfüllen. Aber wir können es nicht erfüllen aus der eigenen Kraft, aus dem Fleisch heraus. Wir können es nur erfüllen aus der Gnade Gottes, die wir empfangen haben. Aber ihr Lieben, wir wollen dennoch mit beiden Füßen auf dem Boden bleiben. Fällt es uns leicht, das zu leben, den Nächsten zu lieben wie dich selbst? Ist das immer so einfach am Arbeitsplatz mit all den Kollegen? Ist es immer so einfach, vielleicht auch mit den Nachbarn? Ist es vielleicht manches Mal auch schon schwierig in der Gemeinde vor Ort, jeden so zu lieben wie sich selbst? Ist der geistliche Wandel so ein Spaziergang durch die wohlduftenden Gärten der Gnade? Nein, ihr Lieben, da ist auch manches Mal geistlicher Kampf. Da kommen wir in Situationen, wo wir den alten Menschen das Fleisch und den Tod geben. Das geistliche Leben ist Kampf, ist auch Kampf. Und ich betone auch Kampf. Es wäre schlimm, wenn unser ganzes geistliches Leben nur geistlicher Kampf wäre. Nein, nein, es ist wie bei den Israeliten. Mal hatten sie mit sich selbst Probleme, Unglaube und Zweifel, dann hatten sie Feinde von außen, aber dann führt sie Gott in die Oase Elim. Und die Schrift sagt, dort waren 12 Wasserquellen und 70 Palmbäume. Und da konnten sie sich ausruhen, konnten im Schatten wieder Kräfte schöpfen, konnten aus den Quellen das frische Wasser zu sich nehmen und sich stärken auf ihrer Pilgerschaft durch die Wüste. Und das ist nicht anders in unserem Leben. Wir haben Zeiten, wo wir mehr Kampf haben und wir haben Zeiten, wo wir weniger Kampf haben. Aber eines kann ich dir sagen, wenn du in deinem Leben den Kampf nicht kennst zwischen Geist und Fleisch, dann bist du nicht wiedergeboren. Dann magst du ein religiöser, frommer Mensch sein, aber dann bist du kein Christ. Wandelt im Geist. Vers 16 bis 18. Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Und diese widerstreben einander, sodass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Nun, Paulus zeigt den Galatern und er zeigt auch uns damit, was es bedeutet, im Geist zu wandeln und dass sie zur Freiheit berufen sind. Ihr Lieben, wir alle sind berufen zu dieser Freiheit von allem gesetzlichen Müssen. Wir alle können im Geist wandeln, wir alle können in und aus der Gnade leben und wandeln. Und das waren ja diese beiden wunderbaren Verheißungen des abrahamitischen Bundes. Die erste Verheißung war, dass der verheißene Same, der eine Same, Jesus Christus kommen würde, durch den alle Geschlechter der Nationen gesegnet werden würden. Und das war Jesus Christus. Und er kam und er starb am Kreuz vom Golgatha. Er wurde begraben, er stand am dritten Tag von den Toten auf, er fuhr auf zum Vater und sandte von dort, und das ist die zweite große Verheißung, den Heiligen Geist. Diese zweite große Verheißung des Heiligen Geistes war uns gegeben, damit der Segen Abrahams zu den Heiden komme in Christus Jesus, damit wir durch den Glauben den Geist empfingen, der verheißen worden war. Galater 3, Vers 14. Und wenn du wirklich ein Gotteskind bist, dann bist du ein Bruder, eine Schwester, die in der Freiheit der Kinder Gottes heute hier in diesem Gotteskind sein darf. Du hast den Heiligen Geist empfangen, du bist durch Gnade errettet und erlöst worden durch Glauben, nicht durch die Werke des Gesetzes. Warum ist der Wandel im Geist so wichtig? Weil da etwas in uns ist, was sich gegen den Geist stellt, nämlich das Fleisch. Das Fleisch gelüstet wider den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Diese widerstreben einander, sodass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Also du tust nie das, was du willst. Du tust entweder das, was der Geist will, oder du tust das, was das Fleisch will. Aber als Kinder Gottes haben wir in der Gnade diese wunderbare Freiheit, dass wir im Geist und in der Gnade wandeln können. Frei von allem gesetzlichen Müssen. Aber wie erkenne ich denn, ob ich im Geist aus der Gnade wandle oder ob ich vielleicht doch irgendwie so aus der eigenen Kraft, aus Gesetzeswerken, aus dem eigenen Vermögen heraus wandle? Also ich habe eine Beobachtung in den letzten 40 Jahren gemacht, bei mir und auch bei anderen. Man kann das durchaus sehen. Wenn Jesus und sein Gnadenwerk für dich dein Ein und Alles ist, wenn du deine ganze Hilfe in Jesus Christus suchst und in seiner Erlösung am Kreuz, wenn das Wort vom Kreuz dir so kostbar geworden ist, wenn dein Jesus, dein Heiland, der Mittelpunkt deines Lebens ist, dann bist du jemand, der im Geist wandelt. Aber wenn du ständig unter Druck stehst, Dinge tun musst, immer wieder denkst, ich bin nicht gut genug, immer wieder versuchst, doch noch Dinge hinzuzutun zu all dem, was du empfangen hast, dann ist das fromme Werk, dann ist das fromme Fleisch am Werk. Wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Du, das ist das normale Christenleben, vom Geist geleitet zu werden. Du lebst aus Gnade durch Glauben. Paulus und Johannes drücken das in ihren Briefen mit anderen Worten so aus. Du bist in Christus und Christus ist in dir. Und wenn du das verstanden hast, wenn du das begriffen hast und wenn du so wandelst, du in Christus und Christus in dir, und wenn Jesus dir alles ist und du weißt, er hat alles vollbracht, dann wandelst du in der Freiheit der Kinder Gottes. Was lernen wir heute Morgen für unseren praktischen Wandel. Die eigenen religiösen Leistungen können zu einer Ausrede werden, um sich Christus und seiner Gnade nicht gänzlich hinzugeben. Manch ein Gläubiger dämpft den Heiligen Geist durch seinen religiösen Aktivismus und durch seine Gesetzlichkeit. Und da fehlt der innere Friede, das ist mir aufgefallen, da ist kein Friede im Herzen, da ist immer so eine Zerrissenheit. Man unterwirft sich frommen Regeln, die man selbst macht oder die vielleicht von anderen gemacht werden. Manche richten ihren Blick zu sehr auf die äußerlichen Werke, muss äußerlich alles passen, alles muss stimmen. Meine stille Zeit muss ich gemacht haben, meine Gebetszeit eingehalten, dies und jenes. Und man schaut zu wenig auf das Herz. Das ist ein ganz sicheres Kennzeichen, dass jemand noch im Gesetz lebt und wandelt, dass er die Gnade noch nicht begriffen und verstanden hat. Und das hat manches Mal schon seine Ursache in der Bekehrung. Manche Bekehrung, ihr Lieben, ist leider nicht tief genug. Man bekehrt sich vom Weltwandel hin zu einem Wandel in der eigenen Frömmigkeit, aus der eigenen Kraft. Ja, es mag ein Gotteskind sein, aber der Herr Jesus hat mit so mancher Seele, die getrieben ist vom Gesetz, doch noch so viel zu tun. Kürzlich las ich die Worte eines amerikanischen Evangelisten der Baptisten, Oliver Green. Er starb 1976. Und er schrieb vor über 50 Jahren Folgendes: Ich bin seit über 28 Jahren als Evangelist unterwegs. Ich habe Gemeinden besucht, die sich als bibeltreue Gemeinden bezeichnen, aber meine Lieben, die armen Mitglieder dort stehen unter dem Gesetz. Sie sind an eine kleine Gruppe egoistischer, selbstsüchtiger Menschen gebunden, die lautstark die Gnade Gottes verkünden und sich dann den Geboten und Forderungen ihrer Denomination oder Gemeinschaft unterwerfen. Manche Christen rufen, wir sind unabhängig, nirgendwo angeschlossen. Doch wenn man genauer hinsieht, erkennt man, dass sie nicht unabhängig sind. Sie haben ihre eigene Maschinerie und der Pastor diktiert und kommandiert die Mitglieder. Und dann erzählt er, wie er in eine Gemeinde kam. Und am Eingang, da waren zwei große Diagramme, wie die Christen sich zu verhalten haben. Also die Rocklänge etwa, die Kleidung, das Verhalten, die Art von Hüte, die man tragen durfte. Und dann waren Gebote dort aufgeschrieben, was man tun und nicht tun durfte. Wobei das, was man nicht tun durfte, das war in der Mehrzahl. Ich kenne solche Gemeinden. Kürzlich hörte ich von einer solchen Gemeinde, man habe den Schwestern jetzt erlaubt, dass sie im Alltag eine Hose anziehen dürfen. Das durften die vorher nicht. Die mussten immer mit Rock rumlaufen, ob in Gemeinde oder in der Welt. Und ich erinnere mich an eine Schwester, die mir das vor vielen Jahren einmal erzählte, die auch in einer so engen gesetzlichen Gemeinde war. Und stellt euch vor, die zog sich für die Gartenarbeit Hosen an, weil sie dort auch auf die Leiter kletterte, um die Äpfel vom Baum zu holen. Ich glaube, da ist es eine gute Idee, eine Hose anzuziehen, oder? Ja, und dann stellt euch vor, dann kam ein Bruder der Gemeinde vorbei und ertappte sie, wie sie mit einer Hose im Garten arbeitete. Und dann hat er mit erhobenem Zeigefinger gesagt, wenn Jesus jetzt kommt, wirst du bei der Entrückung nicht dabei sein. Vielleicht wäre es umgekehrt gewesen, wir wissen es nicht. Ein zu starkes auf sich selbst blicken, ein zu intensives in sich hineinblicken, kann ein Zeichen von Gesetzlichkeit sein. Man meint, man sei grundsätzlich gut, aber man müsse noch besser werden, um Gott zu gefallen. Die Wahrheit ist, ihr Lieben, wir sind überhaupt nicht gut. Lasst mich das mal sagen. Mein Fleisch und euer Fleisch ist genauso schlecht wie das Fleisch aller ungläubigen Leute da draußen. Glaubt ihr mir das? Und darum gibt es auch unter Gläubigen oft auch die gleichen Sünden wie bei den Weltmenschen. Ehebruch, Unzucht, Lüge, Geldgier, sexueller Missbrauch, Gewalt. Allein in den letzten 3 Monaten habe ich von 3 Fällen erfahren, wo sich Ehepaare getrennt haben wegen Pornosucht des Ehemanns. Und in einem Fall war sogar sexueller Missbrauch der eigenen Ehefrau dabei. Ihr Lieben, euer Fleisch und mein Fleisch ist null besser wie das Fleisch der Weltmenschen da draußen. Aber wir haben etwas, was die Weltmenschen da draußen nicht haben. Das ist die Erlösung Jesu Christi. Das ist die Kraft des Heiligen Geistes. Und wir dürfen in der Freiheit der Kinder Gottes wandeln und wir müssen nicht sündigen. Und wir können leben, ein heiliges Leben aus der Gnade heraus in Jesu Namen. Glaubt ihr das? Perfektionismus ist ein Zeichen für Gesetzlichkeit. Wenn du dich nur von Gott angenommen fühlst, weil du alles perfekt erfüllt hast, dann lebst du nicht aus der Gnade, dann lebst du aus dem Gesetz. Ich glaube, ihr alle kennt dieses wunderbare Lied, richte den Blick nur auf Jesus. Schau auf in sein Antlitz so schön. Und die Dinge der Welt werden blass und klein in dem Licht seiner Gnade gesehen. Hört einmal, wir alle haben diese Freiheit als Kinder Gottes, dass wir jederzeit aufblicken dürfen zu unserem Heiland, in sein Antlitz. Und das ist ein Antlitz der Gnade, das ist ein Antlitz des Zuspruchs, es ist ein Antlitz, das dir helfen will, alle deine Probleme, Nöte zu überwinden. Das dir helfen will, auch in deinem Kampf gegen die Sünde, in deiner Auseinandersetzung zwischen Geist und Fleisch, dir helfen will, dass du als Sieger hervorgehst. Lass dich doch durch die Gnade verändern. Der Reformator Martin Luther sprach ja vom Menschen, der durch die Sünde in sich selbst verkrümmt ist. Und durch diese Verkrümmung in sich selbst wird der Mensch selbst bezogen. Er kann weder dem Mitmenschen begegnen, noch Gott selbst. Und erst wenn die Gnade kommt und in ein Leben hineinwirkt, dann wird das Krumme gerade. Und dann wird diese Verkrümmung des Menschen, seine seelische Verkrümmung, die Sündhaftigkeit, die wird gerade gemacht durch die Gnade und durch die Erlösung unseres Heilandes. Und wenn der Mensch so aus der Gnade heraus, aus seiner Selbstverkrümmtheit herausgenommen wird, dann kommt er aus seiner Selbstbezogenheit und kann in eine Gottbezogenheit hineintreten. Und wisst ihr, was dann passiert? Wenn der Mensch mit Gott wieder in Ordnung ist, wenn der Mensch gerade ist mit Gott, dann wird er plötzlich auch gerade mit dem Mitmenschen. Dann kann er nämlich aus der Gottbezogenheit heraus in eine Menschen- oder eine Nächstenbezogenheit kommen. Nichts anderes sagt uns der Apostel Paulus hier im Galaterbrief. Dienet einander durch die Liebe. Du kannst dem anderen, dem Menschen da draußen, den Verlorenen, du kannst dem Bruder, der Schwester nur dann dienen, wenn diese Selbstverkrümmtheit, diese Selbstzucht aus deinem Leben hinausgetan ist durch die Gnade und durch die Erlösung Jesu Christi. Die menschliche Natur neigt dazu, Sicherheit in Regeln und Leistungen zu suchen, anstatt sich auf die unverdiente Gnade zu verlassen. Und dann kommt es oft zu Gruppenzwang in Gemeinden oder auch anderen Mords. Manches Mal erlebe ich, dass Geschwister aus sehr gesetzlichen Gemeinden ausbrechen und dann tun sie etwas. Sie fallen auf der anderen Seite vom Pferd herunter. Von der totalen Gesetzlichkeit werden sie völlig liberal. Aber lass mich das nochmal sagen, Freiheit ist nicht Vorwand, sondern Freiheit, ihr Lieben, ist Verantwortung. Die Freiheit der Kinder Gottes heißt, dass ich meinem Herrn und Heiland im Gehorsam und im Glauben aus Gnade nachfolgen kann. Ich komme zum Schluss. Da gibt es eine Anekdote von Abraham Lincoln, der die Sklaverei ja in den USA abschaffte. Wahrscheinlich handelt es sich um eine erfundene Legende, aber dennoch, diese Geschichte, die veranschaulicht so gut diese geistliche Wahrheit. Ein Sklave kam zu Abraham Lincoln mit einem einzelnen, mühsam ersparten Silberdollar, weil er von Lincoln gehört habe, dass er die Sklaverei abgeschafft habe. Und dann sprach der Sklave zu Lincoln: Mr. Lincoln, ich habe gehört, dass Sie die Sklaven befreien. Ich habe mein Leben lang gearbeitet und ich möchte Ihnen jetzt diesen Silberdollar geben, damit Sie mir die Freiheit geben. Lincoln lehnte natürlich ab und erklärte dem Sklaven, dass die Freiheit unverkäuflich sei und ihm per Dekret als Bürgerrecht zustehe. Hört einmal, nicht der Freikauf, nicht der Silberdollar hat den Sklaven freigemacht, sondern es war sein verbrieftes Bürgerrecht, der ihn vom Sklaven zum Freien gemacht hatte. Und das hatte der Sklave noch nicht begriffen. Ist es nicht manches Mal unter Gotteskindern auch so? Da kommt man mit dem schwer verdienten Silberdollar der eigenen frommen Werke und will sich doch noch irgendwie etwas Gnade oder Freiheit vor Gott erkaufen. Dabei hat der Herr Jesus am Kreuz von Golgatha schon alles getan. Das Gesetz des Geistes des Lebens hat dich frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Glaubst du das? Das Gesetz des Geistes des Lebens hat dich frei gemacht. Das heißt nicht, es wird dich frei machen, es hat dich frei gemacht in dem Augenblick, als du Jesus als deinen Erlöser angenommen hast. Du bist frei und darum stehe in dieser Freiheit der Kinder Gottes und lass dich nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei unterjochen. Und wie geschah das, indem du bezahlt hast, indem du so viele fromme Werke getan hast, indem du so ein guter Mensch bist? Nein, es geschah, indem unser Heiland und Retter Jesus Christus durch sein Werk am Kreuz alles vollbracht hat. Wir sind errettet durch die Barmherzigkeit unseres Gottes und Heilandes Jesus Christus. Und wenn wir das doch mehr begreifen würden, dann würden wir mit dem Liederdichter jubelnd preisen: Du hast recht, wir haben Schuld. Du bist heilig, wir sind Sünder. Du beweisest Vaterhuld, züchtigst aber auch die Kinder. Machst die stolzen Herzen bloß und die Kleingemachten groß. Du machst dürr und gibst doch Saft. Du machst arm, uns viel zu geben. In der Schwachheit deine Kraft, in dem Tode selbst das Leben. Ich bin elend, führ mich du aus der Tiefe dem Himmel zu. Wir wollen uns erheben zum Gebet. Himmlischer Vater, wir danken dir und preisen dich für die unendliche Gnade und Barmherzigkeit, die du in deinem Sohn geoffenbart hast. Wir danken dir für dein Erlösungswerk, das uns in die Freiheit der Kinder Gottes hineingestellt hat. Und ich bitte dich, dass ein jeder, der heute Morgen zugehört hat, dass ihm diese Botschaft ins Herz fällt, dass er diese Freiheit im Glauben ergreifen kann und sich nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten lassen muss. Wir sind erlöst durch deine Gnade. Wir haben durch dein Blut die Erlösung. Wir haben die Freiheit der Kinder Gottes. Und wir können durch deinen Geist, den du in unsere Herzen ausgegossen hast, im Geist und in der Freiheit wandeln. Und können das Fleisch und die Sünde und den Tod überwunden, weil Jesus Christus überwunden hat am Kreuz von Golgatha. Und darüber will ich dich preisen und darüber will ich dich loben, denn du bist ein Gott, der in seiner Gnade uns alles gibt, was wir bedürfen für einen gottseligen Wandel in der Freiheit der Kinder Gottes. Dir sei Preis und Dank dafür in alle Ewigkeit. Amen. Amen.
Dann beten wir gemeinsam das Vaterunser und erheben uns dazu.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
So geht nun im Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.